Ja, wir leben in unruhigen Zeiten und wir spüren das, ich glaube nicht nur wir, sondern insgesamt spürt man es. Und das beschäftigt nicht nur mich, das beschäftigt uns, denke ich, auch, wie viel Unruhen in der Welt sind und wie viele Kriege, wie viele Katastrophen. Und auch mit diesen Erdbeben, das beschäftigt mich einfach auch, wie viel Ungerechtigkeit sich breit macht. Das beschäftigt mich schon. Und das hat mich, ja, das kriegt ja dann bei manchen gerade auch vielleicht mit diesen Erdbeben, dass man irgendwo sagt, Mensch, sind wir wirklich so in den letzten Zeiten, so vielleicht schon ganz nah an der Endzeit? Was geht eigentlich ab? Und das hat mich einfach auch mal so bewegt, nochmal neu in die Offenbarung reinzugucken. Und die Offenbarung ist ja so, würde ich sagen, so ein Buch mit 7 Siegeln, wo man vieles nicht einsortieren kann, was man vieles nicht versteht. Und ich habe so gemerkt, ich möchte mal davon abkommen, also ich habe das so bei mir gemerkt und vielleicht geht es anderen genauso, dass man in die Offenbarung reinguckt, um irgendwie so einen Fahrplan zu bekommen, irgendwie um zu wissen, was ist wann, wann kommt das und wie ist das sich gedacht und was wird auf uns zukommen und überhaupt. Und vielleicht ist man dann auch ein bisschen so wie enttäuscht oder so, weil man diese Sachen, vielleicht auch andere Bibelstellen, nicht so geregelt kriegt und nicht so einsortiert bekommt, was ist vor dem und was kommt dann und wie ist das gedacht und so. Und das beunruhigt einen noch mehr. Also man hätte mehr Sicherheit, wenn man so einen klaren deutschen Fahrplan so vor sich hätte. Das und das und so und so und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das auch gar nicht der Sinn und Zweck, warum wir die Offenbarung haben. Vielleicht ist das auch gar nicht so gedacht, dass wir einen Fahrplan bekommen, an die Hand bekommen. Vielleicht ist auch wirklich der Grund, warum wir die Offenbarung haben, ein ganz, ganz anderer. Und ich habe einfach mal versucht, von diesem Denken, oh, ich möchte jetzt wissen, wann ist jetzt die, ja, wann ist die Entrückung oder wann ist jetzt die letzte Verfolgung, dieses Ganze einfach mal weg und mal gucken, was spricht mir in dem Text an. Wofür ist vielleicht auch uns die Offenbarung wirklich auch gegeben? Und so bin ich einfach, um das einfach mal wegzulegen, wo wir auch vielleicht erst ganz, ganz spät Antwort kriegen werden. Ich lese einfach jetzt so einen Abschnitt einfach mal aus der Offenbarung, mit der ich mich beschäftigt habe, und dann gucken wir weiter. Ich habe das Kapitel 6, ab Vers 9 bis 7, Vers 3. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden ruhen? Und es wurde einem jeden von ihnen ein weißes Kleid gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch sollten getötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, und die führten die vier Winde der Erde, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, welchen Macht gegeben war, die Erde und das Meer zu schädigen, und sprach: Schädige die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt haben. Soweit erstmal. Ja, wenn ich das so aus dem Kontext so rausgerissen habe, dann ist es tatsächlich so ein Buch mit sieben Siegeln. Der Vers 9, das war ja, und als es das fünfte Siegel öffnete. Und ihr fragt vielleicht, was ist denn das? Was ist denn da los? Und dieses S ist gemeint das Lamm Gottes, Jesus Christus. Und in Jesus Christus vereinigt sich ja die Natur des Lammes, das Lamm Gottes, der für uns geschlachtet worden ist, für unsere Schuld, zur Vergebung unserer Sünden, damit der Weg in die Ewigkeit zum Vater frei ist. Und gleichzeitig auch der Löwe, das mächtigste Landtier, das in aller Geruhsamkeit und Gelassenheit gehen kann und Herrschaft bleibt und sich platzieren kann, völlig gar nicht bedroht und gar nichts, beides in Jesus. Und Jesus öffnet hier das fünfte Siegel. Und jeder denkt sich, was ist denn das? Das fünfte Siegel. Und da gibt es im Kapitel davor, ich greife jetzt mal vor, um das zu erklären, gibt es ein Buch, oder sozusagen früher war alles geschrieben in einer Rolle. Ganz viel Tierfelle, also Tierhäute, hat man aneinander genäht und hat daraus Rollen gemacht, die man beschriftet hat. Und so eine Buchrolle, um die geht es hier. Und um sie zu sichern, hat man in diesem Fall hier Siegel drauf gemacht. Und hier geht es um ein ganz spezielles Buch. Und es ist auch wieder eine Vision, die der Johannes hier sieht. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, also in der Rechten Gottes. Gott hat dieses Buch in der rechten Hand, und dieses Buch ist innen und außen beschrieben, und es ist mit sieben Siegeln versiegelt. Es geht also um dieses Buch und um diese Siegel. Und dann fragt ihr mich vielleicht auch, ja, was ist denn das mit diesem Buch? Was ist denn das für ein Buch? Und wir haben auch im Alten Testament eine Stelle, auch so ein Buch, was von innen und außen beschrieben ist. Ja, es ist ungewöhnlich, wenn man heute also gibt es ja immer noch im Judentum diese Rollen, diese Lederrollen, die sind von einer Seite beschriftet, also von innen, und werden aufgerollt, ne? Und dann kommt so eine Sache drüber. Und hier ist also ein Buch, was vollständig innen und außen beschriftet ist. Es ist schon stark irgendwo, ne? Und in Hesekiel 2, Vers 9 und 10 gibt es auch, ist auch so eine Parallele von einem Buch geschrieben, das auch von innen und außen beschrieben ist. Und das ist ein Buch, wo alle Klage, alles Ach und Weh aufgenommen ist, reingeschrieben ist. Alle Ungerechtigkeit, die in Israel begangen worden ist, das ist da drinnen aufgeschrieben. Das heißt, Israel war so ungerecht geworden. Gott sagt selbst, so mehr Ungerechtigkeit als die Völker drumherum. Das war so ein zum Himmel schreiendes Unrecht, was da geschehen ist. Aber das ist nicht nur, dass das auf taube Ohren von Gott tut ja eh nicht, wir können ja weitermachen oder so, sondern es ist aufgeschrieben worden. Und als es innen und außen vollgeschrieben war, das Maß war voll, hat Gott gesagt, jetzt reicht's. Und hat den Hesekiel geschickt, der auch dieses sinnbildlich diese Rolle gegessen hat, hat Hesekiel geschickt und zum Gericht von Israel zu verkünden, dass Feinde kommen werden, dass sie eingenommen werden. Also es ist wirklich ein Gerichtsrolle, es ist eine Anklageschrift. Also ja, und mit diesen Siegeln, das war für mich, ich kenne das von früher, ich hatte so ein Poesiealbum oder so gekriegt, also Büchlein oder ich hatte auch ein Tabu. Und da war so eine Schnalle dran mit dem Schlüssel so dran, ne? Und auch, also da habe ich mir eingebildet oder so, aber eigentlich gewusst, wenn ich es verschließe und wegtue, da kann ich dem alles anvertrauen, da kommt eigentlich keiner ran. Das ist, was ich mir von der Seele, also was meinst, ne? Das ist versiegelt. Also in dem Sinne ist es ja nur ein Schlüssel, ja? Bei dem Schloss weiß ich auch nicht, ob jemand mir das zwischendurch und dann mal auf und dann mal reingeliezt hat und wieder zugemacht hat. Aber bei einem Siegel ist es, weil wenn jemand was versiegelt ist, dann ist es aufgebrochen. Und dann sehe ich, dass da jemand dran war und es aufgebrochen hat. Dass es mit dem Siegel unversehrt ist. Ja? Und zum Beispiel habe ich eine Geige, da ist ein Siegel drauf. Das hat also jemand mit seinem Siegel, so, das ist mein Eigentum, der versiegelt. Jetzt kann man ja denken, man kann das abbrechen. Ne? Aber darunter habe ich den Lack bzw. das Holz drin verletzt. Also dann sehe ich schon, da war ein Siegel, da war was drauf, das hat jemand für sich. Ne? Also man kann ein Siegel nicht einfach, also so halt. Ne? Sieht man auch bei den Bullen, also die mir aus dem Mittelalter oder so haben, wo auch ein Siegel auf dem ist. Na gut. Also, diese Rolle, wo alle Ungerechtigkeiten, alles Unheil, alles Weh und Ach drinnen steht. Das ist versiegelt, es ist in der rechten Hand Gottes, in der machtvollen Hand Gottes und es ist versiegelt. Und das ist auch dann das, was im Vers 5 dann kommt, also dieses ist versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich, also was in dem Fall jetzt Johannes ist, ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten, also auch in diesem Thronsaal, spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Ich habe ja schon erzählt, im Alten Testament kommt auf dieses übervolle Buch das Gericht Israels hin. Gott sagt, jetzt reicht es, ich greife jetzt ein, das langt jetzt. Und hier ist es ähnlich. Nur hier ist es auch, das Buch soll geöffnet werden. Das Buch der ganzen Ungerechtigkeit, der ganzen Klagen, der ganzen Not, die wir zum Himmel schreien, die zum Himmel schreien ist, soll geöffnet werden. Und wer kann das? Wer darf das? Wer hat diese Heiligkeit, das zu tun? Und Jesus Christus öffnet diese Anklageschrift, öffnet dieses Buch, weil er ist derjenige, der für unsere Sünden gestorben ist. Er ist selber heilig und öffnet dieses Buch. Und schon alleine das Öffnen dieser Siegel hat Folgen. hat Folgen. Es sind 7 Siegel und es hat 7 Folgen sozusagen auch. Und für mich war das alleine auch schon so ein Trost irgendwo, weil gerade auch wenn es einem nicht gut geht oder so, dann hat man den Eindruck, man klagt was oder man ist voller Wut oder Zorn oder was auch immer, Ungerechtigkeit und es geschieht ja gar nichts und es hat keine Konsequenz und es läuft einfach so weiter und es geht ja und so und man regt sich furchtbar auf und hat vielleicht auch den Eindruck, man betet an die Decke oder so, man kommt gar nicht durch, das tut sich ja doch nichts. Und hier, ich bin ja auch sowieso ein schriftlicher Mensch, also irgendwie so halt, ne? Andere sind vielleicht so Computer oder so, aber ich bin ein ziemlich schriftlicher Mensch. Und ich weiß, es ist eine Schrift im Himmel. Gott hat in seiner Rechten eine Schrift und da sind die ganzen Ungerechtigkeiten, worunter wir leiden, drinnen. Egal, also das ist hier nichts da, auch große Sachen, kleine Sachen, ist egal. Es ist drin, es ist vermerkt. Es ist dokumentiert, es gilt. Es ist nicht, wenn ich das Gott klage, ja, der hat die Ohren auf Durchzug, hat es gerade mal auf taube Ohren gestoßen oder so, ne? So. Sondern nicht nur, dass er das gehört hat, sondern es gibt ein Buch, da ist es drin. Die ganzen Ungerechtigkeiten. Und das tut mir echt gut. Und es kommt die Zeit, da wird das aufgetan. Und da kommt es auf den, wie sagt man?
Auf den Tisch.
Genau. Und das ist für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht oder so, mit meiner Schwiegermutter oder so, die hatte diesen Spruch, unter jedem Dach ist ein Ach. Die konnten halt in Eiserfeld, die kannten sich noch ausführen, konnten unter jedem. So. Und das habe ich damals noch nicht so gesehen oder habe gedacht, aber es ist wohl tatsächlich so. Und das ist aber nicht nur einfach, dass jeder so vor sich hin leidet oder sondern wir haben, dass das bei Gott aufgehoben ist. Und er ist gerecht und wird ihm nachgehen. Wenn er das bestimmt, er ist maßgeblich. Unser Gott ist maßgeblich. Er ist gerecht. Er verfolgt die Sachen. Er sagt, jetzt ist es ist genug. Vorne und hinten beschriftet. Jetzt reicht's. Jetzt ist beschriftet. Und das hat mich persönlich einfach auch, wenn man so Klage hat oder verzweifelt ist, gut, für mich gut zu wissen, es trifft nicht auf taube Ohren, es kommt an. Und dann vor dem Teil, den ich gelesen habe, gibt es nicht nur dieses fünfte Siegel, sondern es gibt 4 Siegel. Und wir loben und preisen, haben wir eben auch getan, und das finde ich echt toll, wir preisen Gott, was in seiner Macht steht, was in seinen Händen geschieht, wie viel Segen da kommt, wie viel, was er geschaffen hat, Schönes geschaffen hat, Gutes geschaffen hat, dass er denn das Himmelszelt aufrichtet, wie viel Leben er schafft, wie viel Segen er gibt. Und in diesen echt ersten 4 Siegeln sehen wir, was passiert, wenn Gott seine Hände abzieht, seinen Schutz abzieht. Wenn er einfach mal mit diesen Siegeln, die er aufgibt, einfach mal laufen lässt. Den Bösen, den Unheil freien Lauf lässt. Einfach mal nichts sich dazwischen stellt, schützend oder schonend, verschonend, Einhalt gebietend oder bewahrend. Oder segnend oder wie auch immer, sondern einfach mal laufen lässt. Und wir haben diese apokalyptischen Reiter. Ich ziehe das jetzt nur kurz um das. Und die sah einfach voll im Galopp, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als Sieger. Um zu siegen. Also in diesem Fall Satan voll los. Er ist ungehindert. Er kann machen, voll im Laufen drin. Voller Force, ne? Die Zügel sind gelöst. Er kann nach seinen Sachen machen. Und interessant. Und das ist vielleicht auch diese viele Fragen und dieses viele, diese sieben Siegel der Offenbarung. Es wird nicht geschildert, was geschieht. Aber wir werden das merken, wenn der Satan unbehemmt tun kann, Machenschaften, die Lüge. Es wird nicht richtig gestellt, keine Wahrheit. Es wird nichts, sondern einfach nur volle Fahrt voraus, voller Galopp. Das zweite Siegel. Und es zog ein anderes Pferd aus, ein feuerrotes. Und dem, der darauf saß, wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und dass sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Krieg. Krieg. Einfach die, die Macht haben wollen, die Machtgelüsten sind, freien Lauf lassen. Der Frieden, etwas, was Gott schenkt, einfach mal wegnehmen lassen. Einfach mal nicht mehr schützen, nicht mehr bewahren den Frieden, sondern einfach oder das drinnen. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und das Öl und den Wein schädige nicht. Auch hier der Habgier, also die Preise in die Höhe zu treiben, ja, einfach nicht mehr Einhalt zu gebieten. Dass ich dankbar bin oder dass ich sage, ich habe genug, ich habe genug, ich brauche nicht alles. Einfach mal das wegzuziehen, ich will immer mehr, ich will immer mehr und ich brauche immer mehr und ich mache einfach die Preise höher und so halt, ja. Und dem nicht Einhalt zu gebieten, sondern los. Und das vierte, kommen sie und ich sah und sie ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach und ihm wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde. Zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Das heißt, wenn Gott seine segnenden Hände, bewahrenden Hände abzieht und das alles kommt in irgendeiner Weise, dann führt das auch folgerichtig zum Tod. Das ist kein Leben mehr, das ist nicht Leben. Wo Gott herrscht und sein guter Geist herrscht, kommt Segen und kommt Leben und Güte, Frieden, Wohlergehen. Und wo er den Teufel einfach Lauf lässt, das ist schon Strafe genug. Das ist dann Strafe. Da braucht er gar nichts mehr zu tun. Er braucht nur das Übel laufen lassen. Und ja, das hatte ich auch schon so hier gesagt. Schon in dem Moment, wo die Siegel gelöst werden, kommt schon Übel, kommt eigentlich schon Strafe. Da hat Gott noch gar nicht zum Gericht gehalten, sondern er hat nur die Anklageschrift geöffnet. Also nur in dem Moment, da kommt schon, wo er einfach schon die Leinen löst, ja? Die Zügel lockert, da kommt schon das Böse bis zum Tod und zeigt sich, was Gott eigentlich gehalten hat, abgehalten hat, was er wirkt. Und das haben wir ja auch, wie ich sagen wollte, in den Lobpreisliedern. Wie gut er ist, was er für eine Kraft hat, was er aufbaut, was er segnet. Und hier, wenn er sich zurückhält und einfach mal bleiben lässt und die Anklageschrift nur öffnet, da geht es dann schon voll zur Sache. Auch wenn hier keine Einzelheiten stehen, wie das auf der Erde aussehen wird. Und dann kommen wir zu dem Teil, den ich gelesen habe. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und ich glaube, dass das ein Wahnsinnstrost, wenn, ich will das mal so sagen, Johannes war selber in der Gefangenschaft als Christ Er war einer sozusagen von den letzten lebenden Aposteln gewesen, ist ganz alt geworden, hat im Grunde die Zerstörung des Tempels miterlebt, hat im Grunde erlebt, wie die Gemeinden in der inneren und äußeren Not waren. Innere Not, weil sie einfach ihre Lehren waren, da dieses alles angefressen haben sozusagen, und diese äußere Not, weil sie wirklich in Verfolgung gekommen sind. Weil auch wirklich auch die Cäsaren oder die römischen Kaiser in den Kult reingegangen sind, wo sie als Gott verehrt wurden. Sie sind Gott. Und das heißt, die Christen, die sagen, nee, wir sind ein ganz normaler Mensch. Wir haben einen Gott, der ist wahrhaftig Gott. Wir haben das Zeugnis, das Evangelium, wir haben. Und dann sind sie wirklich auch verfolgt worden und wirklich viele auch umgekommen, als Märtyrer umgekommen. Und die Gemeinde, das ist natürlich verunsichernd. Die Gemeinde war darauf abgesehen, dass Jesus in einer Generation wiederkommt. Diese Naherwartung, das dauert nicht tausend Jahre oder tausende, sondern der kommt bald. Und jetzt passiert da nichts. Es wird immer schlimmer, wir werden verfolgt, unsere Lehre wird verwässert, es ist eine Katastrophe. Und Johannes so am Ende seines Lebens wird sich auch gedacht, wie geht das mit der Gemeinde weiter? Und jeder Einzelne, der angehört, uns was verloren hat, die gesagt hat, nein, ich widerrufe nicht. Jesus Christus, in ihm habe ich ewiges Leben. In ihm. Und ich gehe durch den Tod. Weil in ihm habe ich ewiges Leben. Er hat es versprochen. Die Angehörigen haben gedacht, was ist denn jetzt mit den Märtyrern? Jesus ist nicht wiedergekommen. Was ist denn mit denen, die jetzt gestorben sind? Wo sind die denn? Und zu wissen und zu sehen in dieser Vision, diese Märtyrer sind angekommen. Die sind nicht verloren gegangen irgendwo. Jesus ist nicht schwach und was er versprochen hat, das hat er einfach nicht mehr halten können. Das war alles zu viel geworden. Nein, es stimmt tatsächlich. In diesem Thronsaal, den wir mit unseren Augen nicht sehen können, ist das Heil da. Die Märtyrer sind unter dem Altar bei Gott, ganz nah bei Gott, vor Gott in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart. Sie sind in dieser heiligen Gegenwart. Und ich glaube, dass das enorm, wenn du diese Zweifel hast, was ist denn nun diese Geschichte mit Jesus? Wir sind geschlachtet wie Lämmer. Wir sind, ja, wir wollen alle Jesus ähnlicher werden. Ja, in seiner Natur, dass wir die Lammesart, also wird so gesagt, ne? Dieses Demütige, dieses Schwache, also ja, Schwachheit wird in Stärke und so halt, ja. Dieses Lamm, was geschlachtet, und diese Märtyrer, die in dieser Lammesart auch hingerichtet worden sind, getötet worden sind, die sind nicht verloren. Es stimmt, es ist wahr, was Jesus erzählt hat. Sie haben ewiges Leben bei Gott. Sie sind bei Gott angekommen. Sie sind vor ihm. Und dieser Altar als Ort des Opfers, ja, Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist unser Opfer geworden, für uns gestorben. Und da sind auch die Märtyrer, die auch, also die Opfer des Christentums eigentlich. Und ich denke, dass das ein unheimlich starker Trost ist und eine Versicherung ist. Die Sache, was Jesus gebracht hat, die Worte, die Jesus gebracht hat, sie sind wahr. Ich habe es gesehen. Es ist kein einziger verloren gegangen. Ich habe sie gesehen. Und es ist tatsächlich das Lamm Gottes, der Weg des Lebens. Es ist hier, wenn wir darauf warten und es passiert nichts und der kommt nicht. Und warum passiert so viel Unrecht und keiner schreitet ein? In der Ewigkeit, es ist wahr. Jesus, das Lamm Gottes, ist der Weg des Lebens. Er ist der Weg zum Vater. Der Weg in die Ewigkeit. Wir können uns auch heute, und das ist einfach für mich, aber ich kann mich drauf verlassen, wir dürfen uns drauf verlassen, sein Wort, was er im Evangelium gebracht hat, ist wahr. Und das ist, ich denke, auch für die ganze Gemeinde und auch für den Johannes eine enorme Bestärkung, enorme Gewissheit, glaubensstärkend. Wir sind nicht falschen Propheten irgendwie nachgelaufen oder unser unser ganzes Leben ist nicht vernichtet oder sowas, ja, weil die Verfolgung konnte groß reinreißen. Nein, das Wort Gottes ist wahr. Die Opfer, die das gebracht hat, die sind bei Gott. Und sie leben. Und sie sind da. Und dann, also das zweite war wirklich, Gottes Wort gilt. Es gilt in Ewigkeit. Es ist wahr. Und das zweite, was ich sagen wollte, ja, ich lese es nochmal nur zur Verstärkung. Also diese Opfer an dem Altar, unter dem Altar, die riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und es wurde an jeden von ihnen ein weißes Kleid gegeben. Und dann bekommen sie etwas gesagt. Im Grunde sagen sie: Warum erweist du dich nicht als Löwe? Du bist mächtig, du bist stark. Warum rächst du uns nicht? Wie lange willst du noch warten? Und ich habe das so genannt: Gott, der Herr der Zeit, der Herr des richtigen Zeitpunkts, nämlich der Vollendung. Und ihnen wurde nämlich gesagt, und es wurde einem jeden von ihnen, ja. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch sollten getötet werden, gleich wie sie. Das heißt, hier wird gesagt, was für uns unverständlich ist. Wir legen es vielleicht als Schwäche sogar von Gott aus. Es passiert nichts, der tritt nicht dazwischen. Der macht nicht ein Ende. Das geht nur noch weiter. Die ganzen Opfer in sämtlichen Ländern. Warum macht nicht mal Gott einen Cut und sagt, das war's? Und hier heißt es, Gott ist nicht schwach oder überwunden oder so, sondern er ist der Herr der Zeit. Er bestimmt den richtigen Zeitpunkt, bis er seine Sache vollendet hat. Bis alle seine Knechte, alle seine Diener kommen. Er lässt nicht vorher irgendwie Ruhe, sondern er ist der Herr der Situation. Er hat es voll im Griff. Auch wenn wir sagen, Menschenskinder sind dieser Lammesart, jetzt ist doch aber mal gut, jetzt muss man doch mal reinschlagen. Gott, der beides in sich vereinigt, er hat den richtigen Zeitpunkt, er hat Prioritäten, er hat ein Ziel und er gibt den richtigen Zeitpunkt an. Nichtsdestotrotz kommt jetzt das sechste Siegel. Das lese ich auch nochmal. Und als es das sechste Siegel öffnete, also von dem Buch, ihr habt das alles gemacht, siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein herrener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Das heißt, Gott ist derjenige, der die Siegel öffnet, und er ist derjenige, der diese Macht hat. Er ist der Herr über sämtliche Himmelskräfte des Universums. Wenn vorher schon die Könige, die Unrecht tun oder also nicht zulassen oder Mörder vor sich hierophieren oder wie auch immer, nicht beeindruckt sind, aber in diesem Moment, wo habe ich das geschrieben? Genau, wo also wirklich deren Weltordnung ihnen unter den Füßen weggezogen wird, wo alles ins Wanken hat, ihr Weltbild, da werden sie auch beeindruckt. Da sind sie auch beeindruckt. Das heißt, Gott ist in der Lage, dass er den Drahtziehern des Übels den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Ihr Weltbild, oben und unten, lässt er ins Wanken geraten. Und ihr Himmel auf Erden verschwindet vor ihren Augen. Und unser Himmel, worauf wir uns verlassen, der ist da, der bleibt bestehen. Da hat ewig nicht bestanden. Und die Könige der Erde, also die Verantwortlichen und die Großen, und die Heerführer, also wirklich, und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte, also Handlanger auch und alle Freien, verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge. Im Grunde wie die Bunker, also wie die Schweiz mit Bunker in den Bergen und so, ne? Und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Für mich war das so entscheidend. Sie haben schon eine Erkenntnis. Sie haben schon die Erkenntnis, dass da was Monumentales passiert. Das haben sie schon mitgekriegt, das kriegen sie schon mit. Aber Umkehr tun sie nicht, zu Buße kommen sie nicht. Auch wenn sie sagen, da ist ein großer Tag des Zorns des Lammes Gottes, sie haben schon was begriffen. Aber Umkehr tun sie nicht. Sie verbergen sich, sie wollen nur überleben in irgendeiner Weise. Und was das Zweite, was für mich irgendwie interessant ist, was sie empfinden als den Gerichtstag Gottes, die es ihr ist. Das ist ja bei Gott von Gott aus noch gar nicht der Tag des Gerichts. Ist er ja noch gar nicht. Das ist das sechste Siegel, wenn ich das recht sehe. Ja. Er macht ja noch gar nicht Gericht. Das ist ja nur die Vorbereitung. Und sie empfinden, oh, jetzt kommt großes Donnerwetter, jetzt kriegen wir es von dem Gott. Und das ist für mich so interessant irgendwo. Das ist, was uns Menschen übersteigt. Und ja, das ist also wirklich, Gott ist Herr des Universums, der Weltordnung, der Gestirne, des Universalen. Und er kann uns wirklich den Boden, also alles im Grunde klar machen, dass er der Herr ist. Wenn er seine Kraft abzieht. Und für mich ist das wirklich auch nochmal eine Bekräftigung, eine Bestärkung, wirklich auf die Seite Gottes zu treten. Weil im Grunde, da ist ja noch man kein Buße tun. Das Lamm Gottes gilt. Es hat das Opfer für uns gebracht. Wir dürfen in Ewigkeit bei Gott sein. Er hat bestimmt, das stimmt. Egal, was hier auf der Erde sich groß tut und Unrecht, aber ich mache es einfach nur. Egal, die Zukunft hat Gott, Gegenwart, die Vergangenheit, alles. Er hat die Macht. Es ist wirklich, die Zeit hat er. Er hat alles. Und von daher auch, der nächste Punkt ist für mich wahnsinnig wichtig, die Stille vor dem Sturm, habe ich gesagt. Einmal nach Luft holen. Gott ist im Vollbesitz aller Kontrolle. Und zwar danach sage ich, also das ist es mit den vier Engeln, vier Ecken der Erde, also vier Himmelsrichtungen, die die Winde der Erde aufgehalten haben. Und dieser Engel, der verkündigt, dass kein Schaden, also an den Bäumen, an der Erde, also am Meer, nichts zu schädigen. Das heißt, es ist nicht jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, kann ich so machen, dass man, also es ist jetzt der Knopfdruck gedrückt und die ganze Maschinerie der Zerstörung oder was weiß ich, geht jetzt ab. Nein, so ist es nicht. Gott hat volle Kontrolle und er kann sich hinstellen und sagen, jetzt ist Stille. Wahnsinnige Stille. Ich weiß nicht, wenn man in der Klasse ist und man will wirklich, dass man 5 Minuten Stille ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber Gott kann, dass wirklich Stille ist. Und dass das noch aufgehalten wird, was noch kommt. Und für mich, das geht ja dann, ist es ja, warum ist diese Stille? Wozu ist da wirklich, Gott hat Macht, das einfach zurückzuhalten, was noch kommen soll. Und, Und dann, damit die Knechte unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt sind. Bis dahin soll Stille sein. Und dann kommt dieser Punkt, was für mich enorm ist, dass dann aus jedem Stamm von Israel jeweils 12.000 versiegelt werden. Aus jedem Stamm. Und dann kommt doch diese Geschichte immer, aber ich denke, dass man ja nicht mehr alle Stämme hat oder so. Aber man kommt, ich habe gehört von zwei Stämmen noch, wo man gefunden hat, israelische Stämme, wo man gesagt hat, die sind verloren oder so, wo man dann einfach gesagt hat, ja, die gibt es ja noch, die sind ja da und so, die führen sich ja auf Israel zurück und seit Jahrtausenden. Und wo ich einfach sage, enorm, Jesus versiegelt. Dann kommt es eigentlich dann, ja, die vor dem Thron sind dann die, die aus der großen Trübsal kommen. Aber Israel, in einem anderen Kapitel, findet man genau, ja, im Kapitel 14. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen. Also im Grunde kein einziger, den er versiegelt hat, ist durch diese schwere Zeit verloren gegangen. Jeder einzelne, 12.000 in 12 Stellen, ist hinterher noch auf seiner Seite gerettet, durchgetragen, bewahrt. Er ist da. Es ist ihm kein einziger verloren gegangen. Und das ist mir so ein wahnsinniges Wort geworden, auch wenn wir jetzt nicht zu irgendeinem Stamm von Israel gehören sollten oder gehören oder wie auch immer, aber diese enorme Kraft, diese enorme Heiligkeit, diese schützende Hand, in der wir stehen, wenn wir in Jesu Hand stehen. Egal was kommt, egal was wird, egal was ist, wir sind in seiner Hand gesichert. Und er kann uns versiegeln, wir sind durch den Heiligen Geist versiegelt, aber ich meine jetzt nur, dieses Wissen darum, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen, um in der Ewigkeit anzuleben bei Gott. Und das ist, wir haben oft dann so Angst, was kommt und wie wird es sein und was wird auf uns zukommen. Aber hier ist mir wirklich wichtig, der, den wir gehören, auf dessen Seite wir stehen, in dessen Hand wir sind, der uns erlöst hat, hat die Macht, durchzutragen, durchzubringen, ans Ziel zu bringen, bei ihm anzukommen, verherrlicht zu werden, mit Kleidern reinzuwaschen in seine Blut. Also es ist im Grunde wirklich für mich groß geworden. Er kümmert sich um was ich an Anklage, an Gut habe, das ist ihm auch gesagt, nicht verborgen, sondern er schreibt es sogar. Und überhaupt, was irgendwie sein wird, wir sind in seiner Hand geborgen, weil er ist so kräftig und so mächtig und so vollkommen, um das zu bewirken. Und am Schluss ist er tatsächlich, oder wird er zeigen, als Löwe, der alle hat. Und der dann auch Gericht spricht und Bewusstsein wirklich zu entdecken. Nicht so weit. Wollen wir noch gemeinsam beten? Herr, ich möchte dir danken, dass wir dir gehören dürfen. Dass du uns erkauft hast durch dein Blut. Dass du als Lamm Gottes gekommen bist auf diese Erde und den Kreuzestod für uns erlitten hast, damit wir Leben haben. Ich möchte dir danken. Und ich möchte dich bitten, dass du noch viel mehr Menschen, hier wird geschrieben, aus allen Nationen, eine unüberschaubare Menge, die nicht zu zählen ist, noch zu dir bringst in diesen Zeiten, wo so mancher denkt, warum machst du kein Ende? Ja, ich möchte dich bitten, dass Menschen dich noch ergreifen zu ihrem Heil, zu ihrem Guten. Ich möchte dich bitten, dass du das, was der Johannes hier sehen durfte, als Vision, dass du das uns erleben lässt, wirklich leibhaftig erleben lässt dass wir an dir einfach festhalten, uns an dir freuen und dich loben und preisen. In dir auch geduldig werden in diesen letzten Zeiten auch. Und uns festhalten, festkrallen an dich und an deinem Wort, Herr. Ich möchte dir danken, dass du diese Kraft hast, diese Weisheit hast, diese Stärke hast. Egal, ob es Menschen sind, die mächtig sind, du kennst die Wenden. Egal, ob es die Erde ist, egal, ob es der Himmel, die Gestirne des Himmels sind. Du hast Macht und wirst sie erweisen. Ich möchte dir dafür danken, dich preisen und loben. Wir haben diesen Preis und dieses Lob auch schon in unserer Lobzeit gebracht, Herr. Aber ich möchte dich bitten, dass du das in uns groß machst, dass wir uns freuen, dass wir dich als wahren, echten, wahrhaftigen Herrn haben.